Da hängt Jesus. Seit ein paar Stunden schon mittlerweile. Blut überströmt. Zuvor gefoltert. Ausgelacht, bespuckt. Und er hängt und hängt. Und in diesen Stunden, wo Jesus dort am Kreuz hängt, spricht er insgesamt 7 Worte. Und in den zurückliegenden Wochen haben wir uns mit diesen Worten beschäftigt. Und wir haben gesehen, diese Worte geben uns einen Einblick in das Herz von Jesus und zeigen uns, was in seinem Herzen vor sich geht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Überhaupt zum allerersten Mal erlebt Jesus so etwas wie Distanz von seinem Vater. Und er ist irritiert, weil er das nicht kennt. Und er weiß damit gar nicht richtig umzugehen. Ich habe Durst. Ein anderes Wort. Jesus leidet als echter Mensch. Er blutet, echtes Blut. Die Schmerzen sind echt. Die Schläge richten etwas aus. Oder auf der anderen Seite mit diesen Worten wendet er in den Momenten seines Todes noch das Schicksal anderer Menschen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott selbst stellt sich in dem Moment, wo seine Geschöpfe ihn ans Kreuz nageln, schützend vor sie. Frau, sieh, das ist dein Sohn. Sohn, sieh, das ist deine Mutter. In dem Moment seines Todes definiert Jesus Beziehung, familiäre Bindung neu. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. In dem Moment nicht nur seines Todes, sondern in dem Moment des Todes von diesem Mitgekreuzigten wendet Jesus dessen Schicksal, weil er ihn darum bittet, dass Jesus an ihn denkt. Und weil er sich Jesus zuwendet. Und Jesus verspricht ihm das Paradies, einen absoluten Neuanfang. Genau das, was er nicht verdient hat. Was passiert da noch? In diesem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, toben sich Satan und der Tod und die Sünde mit all ihrer Macht aus. Sie haben sich sozusagen gegen Jesus geworfen und mit ihm zusammen hängen sie dort am Kreuz. Und sie jubeln, weil sie Jesus genau dort an diesem Punkt haben, wo sie ihn schon immer haben wollten. Hilflos, ausgeliefert, sterbend. Und im Himmel wird der Atem angehalten. Der Vater weint. Er wendet sich ab, weil er diesen Anblick seines Sohnes nicht mehr ertragen kann. Nicht, weil sein Sohn ihm nicht mehr wichtig wäre, sondern weil sein Sohn nicht nur Sünde trägt, sondern weil er die personifizierte Sünde ist. Da schlägt die Sünde, dass jemand wegen irgendwelcher Gründe andere Unbeteiligte mit in den Tod reißt, Blasen an seinem Körper. Und diese Blasen der Sünde bringen den Vater dazu, sich traurig abzuwenden. Und nicht nur diese großen Blasen, sondern die Blasen, die wir mit unserem Tun und unserem Lassen ausgerichtet haben. Mein brutaler Egoismus, dein Stolz, der so oft verletzt ist und wo du es den anderen wieder zahlst. Meine Lügen zu meinem Vorteil. deine Halbwahrheiten, nur um irgendwie besser bei wegzukommen. All das schlägt Blasen der Sünde am Körper von Jesus und Gott der Vater kann diesen Anblick nicht ertragen und er weint und er wendet sich ab. In diesem Moment, wo Jesus kurz davor ist, sein Leben auszuhauchen, steht das Universum still. Und die große Frage steht im Raum, war es das? War es das? Hat Jesus gerade noch geschafft, das Schicksal einiger weniger noch zu ändern? Haben wir einen Einblick in das Herz von Jesus bekommen, aber sonst nichts? Wo ist denn die große Liebe Gottes, die sich erweisen soll, die ausgegossen werden soll? Die man sich so vorstellen kann wie einer dieser Arme, dieser Zange. Und wo ist denn Gottes Gerechtigkeit, wo ist denn Gottes Gnade in diesem Moment? Reicht sie wirklich nicht? Reicht es nicht? Wo kommen diese beiden Sachen denn zusammen? Ist das das Schicksal, nicht nur von Jesus, sondern der ganzen Welt? Gibt es irgendeine Chance, dass Gnade und Wahrheit sich verbinden? Gibt es irgendeine Chance, dass nach diesen 6 Worten noch irgendetwas kommt? Ein Wort kommt noch. Ein Wort kommt noch. Und Johannes überliefert uns dieses Wort. Die anderen 3 Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, beschreiben es als einen Schrei, den Jesus in dem Moment seines Todes von sich gibt. Und dieses letzte Wort von Jesus heißt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und das Universum fängt sich wieder an zu drehen. Nur in die entgegengesetzte Richtung. Im Himmel bricht Jubel auf. Ehre dem Lamm, das gekreuzigt ist. König Jesus, der du dein Leben gelassen hast. Das Lamm, das geopfert ist. Und in der antigöttlichen Welt macht sich zunächst Irritation und dann tiefste Verzweiflung breit. Der Moment, der ihr größter Sieg sein sollte, der Moment, wo Satan, Tod und Sünde sich ausgetobt haben, wo sie ihren Triumph feiern wollten, der ist der Moment ihrer größten Niederlage geworden. Weil dieses 7. Wort ein Wort des Sieges ist. So ruft keiner, der verliert. So ruft keiner, der ausdrücken will, ich habe mein Bestes gegeben. So ruft keiner, der gesagt hat, ich habe versagt. So ruft jemand, der siegt. So ruft einer, der weiß, was er geschafft hat. Was hat er denn geschafft? Was meint Jesus denn damit, dass er ruft? Es ist vollbracht, es ist passiert, es ist geschehen, es ist fertig, es ist zu Ende. Meint er damit sein Leben? Meint er damit seinen Auftrag auf dieser Welt? Ja, aber es ist zu wenig. Meint er damit, dass die ganzen alttestamentlichen Opfer, die Jahrhunderte und Jahrhunderte geopfert wurden, endlich ihr Ende gefunden haben? Ja, aber das ist zu wenig. Meint er, dass er selber gehorsam durchgehalten hat bis zu diesem Punkt und dass er nicht aufgegeben hat und dass er es jetzt geschafft hat? Ja, auch das. Aber das ist auch zu wenig. Jesus meint, in diesem Moment begegnen sich Gnade und Wahrheit. Liebe und Gerechtigkeit. Der Anspruch, und das Wesen eines gerechten Gottes, der egal welche Sünde nie und nimmer ertragen kann und in seiner Gegenwart dulden kann. Und das Wesen Gottes, das die Menschen sucht und die Menschen retten will. Das meint Paulus, wenn er schreibt, Jesus hat Gottes Gerechtigkeit erfüllt. Gottes Gerechtigkeit. Ich möchte das noch ein bisschen verdeutlichen. Ein Mensch, der etwas widerspiegeln soll, der etwas wiedergeben soll von der Quelle, an die er eigentlich angeschlossen ist. Aber da passiert nichts. Der Mensch leuchtet nicht, der Mensch spiegelt Gottes Wesen nicht wider. Ja, warum? Weil hier eine Unterbrechung ist. Und diese Unterbrechung wird in der Bibel mit Sünde bezeichnet. Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Und diese Sünde führt dazu, dass wir Gottes Wesen nicht mehr widerspiegeln. Diese Sünde führt dazu, dass wir Gottes Wesen nicht mehr verkörpern. Diese Sünde führt dazu, dass wir Gottes Herrlichkeit nicht mehr ausstrahlen. Und Gott sagt, ihr sollt es aber. Ihr sollt mein Wesen widerspiegeln. Ich wünsche mir, dass ihr etwas weitergebt von dem, was ich in euch hineingelegt habe. Ich wünsche mir, dass ihr etwas widerspiegelt von dem, wer ich bin und was ich bin. Aber so einfach geht das nicht. Selbst wenn wir es versuchen würden, wir kommen da nicht zusammen. Und von uns aus gibt es keine Chance, da wieder hinzukommen in unsere ursprüngliche Berufung, die wir von Gott her bekommen haben. Und Gott überlegt sich, wie kann ich es machen? Wie kann ich es schaffen, dass hier wieder etwas zusammenkommt? Es muss eine Verbindung geben, es muss eine Brücke geben. Es muss etwas geben, was dort dazwischen kommt. Und Gott sagt, eigentlich ist das der Platz, wo jeder von uns hingehört. Das ist der Platz, wo du eigentlich sein solltest. Aber wenn ich jetzt meine Gerechtigkeit und meine Liebe an dir anwende, dann weißt du, was passiert. Du wirst dabei draufgehen. Du wirst es nicht aushalten, du wirst es nicht überleben. Du wirst dein Leben dabei verlieren, dass du selbst den Preis für das zahlst, was dich von Gott trennt. Und Gott hat weiter überlegt. Er sagt, meine Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Mein Wesen duldet es nicht, dass Sünde unbezahlt bleibt. Mein Wesen duldet es nicht, dass ein heiliger Gott Sünde einfach so beiseite schiebt, einfach so den Schwamm drüber gehen lässt. Das ist mit Gottes Wesen nicht vereinbar. Wo Schuld und Trennung ist, muss irgendjemand dafür bezahlen. Aber Gottes Liebe sagt ihm, die Menschen sollen das nicht bezahlen, weil sie ihr Leben dabei draufgehen würden, weil sie ihre Zukunft dabei verlieren würden. Und die einzige Lösung, die Gott schaffen kann, ist, dass ein anderer, ein Gerechter, jemand, der von Sünde keine Ahnung hat, jemand, der selbst nicht in der Trennung von Gott lebt, diesen Platz an deiner und meiner Stelle übernimmt. Und in dem Moment, wo Jesus sagt, es ist vollbracht, Da kommt tatsächlich Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit massiv zusammen. Sie begegnen sich. Und sie richten ihr Werk an Jesus aus. Und Jesus spürt das. Und es kostet ihn sein Leben. Und in dem Moment, wo Jesus sein Leben aushaucht, sagt er, es ist vollbracht. Die Lücke ist geschlossen. Und kein Mensch verliert an dieser Brücke sein Leben, sondern ich gebe mein Leben freiwillig und bin die Brücke, die es Menschen erlaubt, wieder zu leuchten, die es Menschen erlaubt, wieder das Wesen Gottes wiederzuspiegeln, die es Menschen erlaubt, mit Gott wieder in Kontakt zu kommen, mit Gott wieder in Beziehung zu treten. Und dieser Schrei von Jesus, es ist vollbracht, markiert den Punkt, an dem Jesus die Brücke ist, an dem Jesus deine und meine Stelle einnimmt, deinen und meinen Platz. Das kostet Jesus alles. Der Tod war echt, die Schmerzen waren echt. Aber es gibt dir, wenn du es möchtest, alles. Ein neues Leben, ein Leben in der Beziehung zu der Quelle des Lebens. Ein Leben, was Stück für Stück davon geprägt werden kann, Gottes Art und Gottes Wesen wiederzuspiegeln. Dieser Schrei und dieser Ruf verlangt nach einer Antwort. Und vielleicht bist du jemand, der diese Antwort schon vor längerer Zeit gegeben hat. Vielleicht bist du jemand, der tatsächlich gesagt hat, Jesus, ja, danke, dass du meinen Platz eingenommen hast. Danke, dass du die Brücke geworden bist. Danke, dass du die Verbindung geworden bist zwischen Gott, dem Vater und mir. Danke, dass ich in dieser Rettung leben darf. Vielleicht ist es Zeit, dass diese Dankbarkeit noch einmal eine neue und eine tiefere Ausdrucksform findet. Vielleicht ist Ostern 2015 Zeit, dass du es nicht einfach so dahingehen lässt und nicht einfach nur so nebenbei dein Danke sagst, sondern dass du dir wieder neu bewusst machst, was es Jesus gekostet hat für dich. Und vielleicht bist du hier und hast diesen Tausch noch nicht vollzogen. Wir formulieren das manchmal so, dass du Jesus noch nicht angenommen hast. Und das heißt im Grunde genommen genau dasselbe, dass du sagst, Jesus, hier hätte ich eigentlich sein müssen. Das wäre meine Stelle gewesen und ich erkenne an, dass es mich mein Leben gekostet hätte und dass mein Leben vorbei wäre, ewig vorbei, weil ich die Kosten meiner Sünde selber nicht tragen kann. Vielleicht ist Ostern 2015 der Zeitpunkt, wo du sagst, Jesus, ich erkenne diesen Rollentausch an. Du für mich. Dein Blut für mein Blut. Dein Tod für mein Leben. Und ich erkenne an, dass Gerechtigkeit und Liebe sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern dass sie zusammenkommen müssen, damit eine feste, unkaputtbare Verbindung entstehen kann. Und ich erkenne an, hier an diesem Punkt hätte ich sein müssen. Aber ich nehme für mich in Anspruch, dass du dort gewesen bist, dort an diesem Kreuz, dort in diesem Moment. Und dass dieser Ausruf, es ist vollbracht, auch für mich ein neues Leben bringen kann, eine neue Identität, eine Wiederherstellung dessen, wozu ich ursprünglich berufen und geschaffen wurde, nämlich mit Gott, meinem Schöpfer, in Verbindung zu sein. Lass Ostern 2015 nicht mit freien Tagen und Ostereiern genug sein. Mach Ostern 2015 für dich zu einem Wendepunkt in deinem Leben, in deiner Zukunft, in deiner Vergangenheit und in deiner Gegenwart. Gott segne uns alle miteinander. Amen.